Liebe Sportsfreunde, die Arbeitswoche ist schon wieder zu Ende. Das Wochenende steht vor der Tür und mit dem Wochenende auch die Freitagsausgabe von Sportsfreunde. In der heutigen Folge springen wir gemeinsam ins Becken. Denn in der heutigen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch begrüße ich den ehemaligen Spitzenschwimmer und heutigen Unternehmer Thomas Weber. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Thomas den Weg in den Schwimmsport gegangen ist, obwohl er zu Beginn sehr polysportiv unterwegs war, wie ihn eine bestimmte Reise sportlich und persönlich geprägt hat und wie er nach seiner aktiven Karriere den Weg ins Unternehmertum gegangen ist. Das und mehr erwartet euch in der neuesten Folge von Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Thomas Weber habe ich im Oktober 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Thomas, herzlich willkommen hier bei Sportsfreunde. Cool, dass wir hier in diesem Format so zusammengeschaltet sind und ein bisschen mehr über dich und deinen sportlichen und auch sonst beruflichen Weg dürfen zu erfahren. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung.
Du bist ehemaliger Spitzenschwimmer. Mittlerweile bist du selbstständig, können wir so sagen, im Sport-Performance-Bereich. Wie bist du ursprünglich überhaupt damals zum Schwimmen gekommen? Was hat dich zum Schwimmen getrieben?
Ja, ich war relativ schon sehr früh irgendwie mit dem Wasser, Element Wasser verbunden gewesen. Hat man relativ gleich auch gemerkt in jungen Jahren, dass irgendwie ein bisschen mehr Talent ist als bei anderen. Und dann bin ich so in dieser Sportart gelandet, genau.
Ja, und was hat dich an dieser Sportart so, am Ende so fasziniert, dass du sie ausgeübt hast?
Ja, schlussendlich, also irgendwo durch, wenn man klein ist, ist es natürlich das ganze Umfeld, das man drin hat, das einem irgendwo durch prägt. Und auf der anderen Seite aber auch dann ab einem gewissen Niveau der Prozess, jeden Tag besser zu werden und einfach seine Grenzen auszuloten, hat mich schlussendlich dazu bewegt, die Sportart so lange auf diesem Niveau zu betreiben. Ja.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Cochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Das sind so die, man so tut, dass das erste Rennen oder das erste Wettbewerb war nicht da gewesen. Und was ist da für dich, wie ist das für dich gewesen? Vom Feeling her, also ist es, bist du nervös gewesen oder hast du gesagt, ich wollte jetzt endlich, dass es endlich losgeht? Oder bist du dort für ein Typ Mensch, die durch?
Also, das ganz, ganz erste Rennen, mag ich mich sogar noch erinnern, das war mit so plus, minus 7, 8 gewesen. Mhm. Ich denke, ich habe es so noch. Und ich bin jetzt wirklich in einen falschen Lauf zugelost worden, also mit den Erwachsenen eigentlich müssen starten.
Oh.
Und bin natürlich brutal nervös gewesen, was das, also ja, so ein kleiner Pfiffi und dann startest du irgendwie mit 19, 20-Jährigen. Das ist schon, bin ich schon mega nervös gewesen, aber ja, ist natürlich auch gut gegangen, der Startpfiff ist gekommen und hast dein Rennen gemacht.
Genau. Wie hätte das können passieren, dass du beim falschen Lauf oder mit der falschen Eintanz bist?
Ich weiss es auch, es war eine Clubmeisterschaft gewesen, okay. Wir haben nicht so ein höchstes Niveau, aber ja, es war auch lustig gewesen, weil halt, ja, eben Geld für die Eltern und so weiter, so erwachsene, gestandene Männer nebenan und eine kleine Püppi auf die Mann, das erste Mal weg abschwimmt. Ja, von dem her, sicher mega aufregend gewesen, genau.
Was hast du denn für eine Platzierung geschafft dann?
Oh, das weiss ich nicht, ah, ja. Das ist schon so lange her. Ja. Aber später, also einfach so die ersten Medaillen sind nach Clubmeisterschaften gewesen, wo wir irgendwo durch im Jahr ganz fest gewesen ist. Und dann ist es weitergegangen zu regionalen Meisterschaften. Ja, das hat sich dann so weiterentwickelt.
Bis wohin? Bis
Schlussendlich bin ich zweimal Vizeschweizmeister geworden in der Zeit. Dreimal dritte über 200 Meter Kraul an der Kurzbahn-Schweizmeisterschaften 2009 bis 2011. Das sind so ein meine sportlichen Highlights. Genau.
Mhm. Hast du damals ein Vorbild gehabt, nachdem du nachgeeifert hast im Schwimmen oder sonst im Sport?
Vorbild in dem Sinn, im Schwimmen jetzt spezifisch, sind so Namen wie Alexander Popov, Peter van Hoogenband. Und overall ist natürlich schon Roger Federer gewesen.
Was hast du bei dem abgeschaut oder will abschauen? So seine Eleganz oder sein Umgang mit den Medien? Oder was war es beim King Roger?
Wieder nachher, es ist einfach wirklich gefangen gewesen, ja. von dem genialen Sportler. Er hat wirklich Stunden verbracht, ihn zu beobachten und mitzufiebern. Und es war immer wieder Gesprächsthema bei anderen Kollegen aus der Sportart. Also, ja, es hat einem schon geprägt. Also, ich meine, man hat über 20 Jahre lang fast können verfolgen. Und das ist natürlich eine riesige Geschichte.
Mm-hmm. Wir haben vorhin gerade von den Highlights von deinem Sportleben. Was sind sonst noch so aktive Momente oder Zeiten oder Rennen gewesen, wo du dich gerne zurückerinnerst?
Das war sicher der Moment, wo du irgendwo durch das erste Mal in ein A-Final gekommen bist an der Schweizer Meisterschaft. Das war so ein erster Step Richtung Medaille. Dann aber auch der Gewinn von der ersten Medaille an der Schweizer Meisterschaft war auch sehr speziell, weil irgendwo durch dann auch so ein Etappenziel für dich können abhökeln. Und sonst sicher auch die Zeit, die ich im Ausland verbracht habe, in reinem Training. Also ich habe 9 Monate in Melbourne trainiert und gelebt. Und dort wirklich mit den Top-Athleten zusammen trainiert, die Olympia-Final geschwommen sind und Weltmeisterschaftsmedaillen geholt haben. Und das war schon sehr eindrücklich und ein mega cooles Erlebnis. Auch, um das mal miterleben, wie dort wirklich auf dem höchsten Level eigentlich trainiert wird.
Wie alt warst du, wo du auf Melbourne bist?
19.
Ja. Also noch relativ jung.
Ja, relativ jung. Ich war eher ein Sportgründer. Ich war eigentlich auch bis 16 sehr polysportiv unterwegs und hatte dementsprechend erst mit der Lehre, mit der Anfangslehre, wo ich auch so ein kleines System reingekommen bin, wo ich mehr habe können trainieren aufgrund von der sportfreundlichen Ausbildung, die ich damals gemacht habe, habe ich dann wirklich erst mit relativ spät eigentlich auf das Pferd setzen. Genau.
Mhm. Wieso? Also, wie du so viel gerne gleichzeitig gemacht hast, oder?
Ja, ich bin eigentlich sehr ein polysportiver Mensch, mache gerne verschiedene Sportarten, jetzt sowieso, oder? Mm. Je nach Jahreszeit auch abhängig, bin ich polysportiv unterwegs und also jetzt rein natürlich auch aufwandtechnisch ist es natürlich, wenn du jedes Mal auf die Eltern angewiesen bist, dass du auf deine Anzahl Einheiten kommst in der Woche mit Fahren, Abholen, hat das natürlich auch einen gewissen Aufwand. Für die Eltern bringt das mit sich und das ist in der Lehre halt dann einfach einfacher gewesen, weil ich dann auch mehr selbstständig kommen konnte und dementsprechend auch die Zeitfenster hatte zum Trainieren.
Mhm. Genau. Wie lange bist du in Australien gewesen dann?
Aber overall 9 Monate und dann das zweite Mal nochmal 4 Wochen. Genau.
Ja. Mhm. Ja. Wie war das für dich gewesen, wo du relativ jung noch dann wirklich ans andere Ende der Welt gereist bist und so weit weg von nicht nur Familie, sondern auch von einem gewohnten Umfeld, von Kollegen und so weiter und so fort. Das war sicher nicht so einfach ein Switch gewesen, oder?
Nein, das war kein einfacher Switch gewesen. Ich bin ja ein mega Familienmensch. Mhm. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste und ich brauche mein gewohntes Umfeld, um wirklich voll performen zu können. Also das ist ein Sprung gewesen, so ein in die Lernzone rein. Wo ich aber auch schon ein plus minus Vorgänge gewusst habe, was auf mich zukommt, weil wir auch schon früher mal dort waren, rein aus Ferienperspektive, genau. Aber ja, du gehst natürlich in ein fremdes Land, die Sprache ist plus minus, kannst ein bisschen Englisch, aber nicht gerade so perfekt wie nachher. Und dann bist du froh gewesen, wenn es ein paar im Team gehabt haben, die ein bisschen weltoffener gewesen sind und mit ihren Vorreden haben und so. Das ist auch sehr wertvoll gewesen, dann auch bei der Integration in die Gruppen. Also dem her Aber eine mega, mega Erfahrung, und das kann ich wirklich jedem empfehlen in diesem Alter auch. Sonst sich auch wirklich ja, den Horizont erweitern und neue Sachen zu erleben. Und es sind Erfahrungen, die schlussendlich für das Ganze, für die ganze Lebenszeit nachher der Boot zuerst.
Mhm. Mhm. Hast du auch während der Zeit tun, gehen wir davon aus, das hat, glaube ich, jedem mal Zeit gekommen, Moment gehabt, wo du gedacht hast, oh Gott, ich muss jetzt schnellstmöglich jetzt morgen sofort heim und alles abbrechen und schnipp für mich da unten.
Ja, definitiv. Also ich habe unten ein pfeifrisches Drüsenfieber bekommen.
Oh, shit. Ja.
Genau, das ist nicht so ideal eigentlich für Sportler. Mhm. Ich bin relativ glimpflich davor gekommen. Ich habe es mega akut gehabt. Ich bin wirklich 6 Wochen flach gelegen. Plus minus 10 Kilo verloren. Und ja, dann eigentlich wieder können von null anfangen. Und dort war schon so ein bisschen ein Tiefpunkt gewesen, wo ich dachte, hey, jetzt kann ich eigentlich ganz gut auch abbrechen. Aber ja, habe mich dann durchgebissen und dann die restlichen 6 Monate wirklich voll können einhängen drunter. Dank auch guten Trainer, die jetzt verstanden haben, sag jetzt mal, den Workload und den Trainingsload so zu steuern, dass es eben dann nichts zu einem Übertraining gekommen ist. Mhm. Wo sehr ein gutes Feingespür oder Feingefühl hatten für die Athleten selber. Und ja, habe dann nachher wirklich mein Niveau können drastisch steigern. Und das ist natürlich schlussendlich dann auch. Ja, ein Verdienst war, dass ich dann im November drauf die erste Medaille der Schweizer Meisterschaft geholt habe.
Und dann hast du eigentlich aus dieser Zeit das Beste können und nachher trotzdem pfeifischen Drüsenfieber und dann die erste Medaille. Das muss unglaublich gewesen sein, das Gefühl, oder? Wo du die Medaille angekommen hast, oder?
Ja, das ist definitiv, also es ist wirklich eben von gefühlt abbrechen, die Übung, über die Türen beißen und einen Fortschritt sehen, weil du hast ja in der Training wirst immer 3-4 andere, die ebenfalls da formen und du wirst eigentlich jeden Tag gemessen an deiner Leistung. Bis hin zu dem Final, wo du weißt, hey, du hast Chance auf Medaille, das ist schon. Und dann auch noch auf dem Podest sein mit dem Dominik Meichtri, der damals sowieso das Aushängeschild par excellence ist vom Schweizerischen Schwimmverband. Das ist schon mega speziell.
Mhm. Du hast das Gewicht vorher gerade kurz mal erwähnt, weil du hast viel Gewicht verloren und so. Und wie wichtig ist das, das Körper, den Körper in den Griff zu bekommen, nicht nur im Sinne von Gewicht, sondern auch von Ernährung und so weiter. Gerade für den Sportart Schwimmen ist das wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Sachen, oder?
Ja, es kommt immer ein bisschen davon, was man für Distanzen, sag jetzt mal, Spezialisierung hat, oder? Bei den Kurzdistanzen sind die Athleten eher grösser und auch schwerer, weil sie einfach mehr Kraft bzw. Explosivität brauchen. Ich sage jetzt mal, aufgrund vom Trainingsvolumen, das man sowieso abspult, habe ich jetzt noch selten erlebt, dass irgendwo durch ein Übergewicht da ist, um einen Athlet. Also man ist eher so ein bisschen am Unteren, Grenzbereich, weil eben, da redest du von 10-13% Körperfett. Mhm. Und eben, ich weiss auch damals auch an internationalen Wettkämpfen und so weiter, das Buffet ist jedes Mal immer leer geräumt worden, weil du einfach so viele Kalorien verbrauchst. Also, das ist ein wichtiges Thema, sage ich jetzt mal, gerade wenn man vielleicht eher ein schlanker Athlet ist und zum Beispiel einfach noch mehr Muskelmasse dazu gewinnen, um wirklich noch ein Stückchen mehr Explosivität zu gewinnen in der kurzen Disziplinen. Dann muss man das Training ein bisschen, sag jetzt mal, justieren, anpassen, dass man den Ausdaueranteil nicht zu hoch ansetzt und dementsprechend eine Gewichtszunahme auch generiert mit den Mehrkalorien, die man dann isst. Und dem Krafttraining, Hypertrophietraining, das wichtig ist. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ist es bei den meisten so ein bisschen ein gängiges Nebenbei-Thema, das nicht so zentral ist, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich auch täuschen. Kann sein, dass sich das jetzt in den letzten 10 Jahren total verändert hat.
Was sind so die Themen, die Punkte, die extrem wichtig sind aus deiner Sicht in der Performance, im Training und so weiter, individuell im Schwimmsport? Auf was muss man da, oder sollte man da, oder achtet man am meisten? Ob es jetzt als Trainer ist oder als Athlet?
Ja, also als Athlet musst du dir eigentlich bewusst sein, okay, für also das und das. Ich sage, mach das Beispiel. Ich war eher ein Kurzstreckenathlet gewesen, ich sage jetzt 50, 100, 200 Meter Distanzen. Und du suchst dir im Idealfall halt einen Trainer für die Disziplinen aus, wo weiss, braucht es, um in diesen Disziplinen schnell zu sein. Und ich glaube, früher ist das noch viel generalistischer gewesen. Man hat gewisse Programme kopiert aus Deutschland, aus Italien, wo auch immer, England. Und hätten die Programme probiert zu integrieren, implementieren, auch in der Schweiz oder einfach in gewissen Trainingsgruppen. Und heutzutage wird eigentlich, oder was ich gemerkt habe jetzt in letzter Zeit, ist, dass man viel mehr probiert auch, sage jetzt so ein bisschen die Gruppierungen, die Athleten, das Cluster und wirklich nach ihren Stärken zusammenzubringen. Mhm. Und so das ganze Training auch planen und gestalten. Das ist mega wichtig, dass du dort einen Trainer hast, der das versteht, der wirklich auch differenzieren kann zwischen Sprinter, Mittel- und Langdistanz-Athleten, dass man das Training entsprechend so kann steuern kann, dass es eben für Athleten XY dann auch entsprechend passt. Und ein Aspekt, den ich im Nachgang auch noch viel mehr Wert darauf legen würde, ist wirklich der Bereich Regeneration. Mhm. Sich bewusst auch aktiv im Bereich Regeneration gewisse Zeitfenster rausnimmt, gewisse Massnahmen für sich definiert, auch neue Sachen ausprobiert. Und das auch bewusst wirklich in den Wochenplan hineinnimmt, weil man hat früher ein bisschen die Tendenz dazu gehabt, mehr ist mehr. Und ich glaube, jetzt, heutzutage, geht es darum, dass man einfach qualitativ besser schafft. Und das heisst eben auch bewusster sich für das Thema Regeneration einsetzen.
Mhm. Ist das eins von diesen Sachen, du hast gerade gesagt, eben, früher hat man gesagt, mehr ist mehr, jetzt ist man mehr auf einem anderen Weg. Ist das eins von diesen Beispielen, eins von diesen Sachen, wo du sagst, gehört zu einer positiven Entwicklung im Schwimmsport oder im Sport grundsätzlich?
Ich glaube schon, die Beobachtung, die ich gemacht habe, auch jetzt aus gewissen Beispielen, die ich hier aus der Region kenne, wo ich mich eng damit zusammengearbeitet habe. Ich glaube aber auch, dass der Austausch, also dass der Informationsfluss, den man heutzutage hat, und auch die Zugänglichkeit der Daten und der Informationen zwischen den Trainern, zwischen den Athleten, wo einfacher geworden ist, enorm geholfen hat, die Programme auch so zu individualisieren und eben auch, sage jetzt mal, qualitativ zu steigern, dass einfach das Bewusstsein für qualitatives gutes Training höher geworden ist. Mhm. Und dass du dann so entsprechend halt einfach auch mehr aus den Athleten rausholen kannst, liegt auf der Hand.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Das ist ein gutes Stichwort, um gerade auf das zu kommen, was du nach deiner aktiven Karriere jetzt gestartet hast, nämlich dein, sag ich mal, Unternehmertum. Wie bist du da dazu gekommen? Wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, so, ich bin jetzt nicht mehr im Wasser, im Becken, aber ich wollte irgendwie gleich noch mit ein Teil von dem Ganzen sein? Nach und weiss.
Ich habe nach meiner aktiven Karriere relativ gleich mit dem sportwissenschaftlichen Studium gestartet in Macklingen. Und habe während dieser Zeit bereits angefangen, Athletiktraining zu leiten. Bei verschiedenen Sportarten, sei es Unihockey, Mountainbike-Athleten, Ski Alpin, Schwimmen. Mhm. Eiskunstlauf war auch dabei gewesen. Und habe eigentlich so ein bisschen Affinität für das ganze Coaching, Athletiktraining, Performance-Optimierung entwickelt und schon seit Anfangs Bachelor eigentlich angefangen, nebenbei zu coachen. Und bin dann so in die Selbstständigkeit reingeraten, genau.
Und jetzt, was ist die Bandbreite, wo du dich sportlich jetzt bewegst mit dem Training, mit dem Athletentraining, Sportperformance?
Bandbreite ist in den letzten 6,5 Jahren natürlich sehr stark geprägt durch meinen hauptberuflichen Job bei den Rapperswil Jona Lakers als Athletiktrainer. Dort habe ich den ganzen Bereich Athletik eigentlich können aufbauen und habe noch ganz wenige Mandate nebendran, vor allem im Bereich Schwimmen, weiter betreut. Und das ist so ein bisschen der Hauptschwerpunkt gewesen. Die letzten, sage jetzt mal, 7 Jahre ist im Prinzip Sportarten Eishockey und Schwimmen.
Eishockey und Schwimmen sind jetzt nicht gerade Sportarten, wo man gerade miteinander zusammenlegen würde. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, ist mega speziell. Also ich habe während dem Studium meine Masterarbeit im Bereich Eishockey gemacht. Es war eine Thematik, wo es darum gegangen ist, gewisse neuromuskuläre Leistungsindikatoren zu vergleichen mit der On-Ice-Sprintleistung. Und habe dann während meiner aktiven, also während meiner Zeit in Macklingen beim EV Zug können arbeiten, als Athletiktrainer. Und bin so in das Ganze reingekommen.
Bist du auch Hockey-affin? Also bist du auch privat Hockey-Fan oder so?
Ja, schon. Also, ich würde sagen, Hockey folge ich sehr stark und spiele auch selber in einer Bierliga-Mannschaft. Also, demnach, ja, prägt schon, sage ich jetzt mal, meine Freizeit. Ja.
Du hast bei Zug knapp geschafft, im EVZ. Wie bist du dann zu den Lakers an den Obersee gekommen?
Der Yannick Steinmann hat damals gewechselt, ist Sportchef wurde bei der Abteilung Lakers und wir haben dann gekannt und ich habe ein Telefon von ihm bekommen, ob ich werde in den ganzen Bereich Athletik bei den Lakers aufbauen. Und dann habe ich nicht lange müssen überlegen und habe gewusst, dass ich das machen
soll. Sehr cool. Dann hast du das 6,5 Jahre gemacht, oder?
Genau, jetzt bin ich 6,5 Jahre bei den Lakers.
Ja. Richtig. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Projekte, die du in diesem Bereich hast?
Jetzt ist so eine berufliche Neuorientierungsphase für mich. Ich will einerseits einen Teil weiterhin im Bereich Athletiktraining, Performance Coaching bleiben, aber auch gleichzeitig so ein einen Transfer machen im Bereich Sportmanagement, wo es mehr so Richtung Athletenvermarktung geht, Sponsoring, Marketing. Das ist so ein der aktuelle Stand, wo ich drin stecke. Eventuell die Selbstständigkeit noch ein bisschen vergrößern, erweitern, steht auch noch im Raum mit einem potenziellen Geschäftspartner von mir. Und das sind wir jetzt aktuell so ein bisschen am Aufgleisen und Finalisieren.
Also dann schon ein bisschen das Dünnen oder so wie die Berater richtig zu gehen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Also, Sport ist meine Passion. Sport ist der Themenbereich, wo ich entsprechend auch viel Know-how jetzt kann dürfen sammeln die letzten 10 Jahre. Und auf dem Rucksack werde ich weiter aufbauen. Ja.
Wie hat denn so ein typisches Training von dir bei den Lakers denn ausgesehen? Also auf was setzt man da? Nimm uns mal mit auf so ein typisches Training von dir bei der Opposition Lakers derzeit.
Kommt immer ein bisschen davon, in welcher Phase dass man sich befindet. Ist man in der Off-Season, ist man in der Pre-Season oder ist man in der In-Season? Also während der Saison?
Jetzt sind sie ja gerade zum Beispiel, die Saison hat jetzt gerade vor einem guten Monat angefangen. Wenn man jetzt das würde jetzt betragen zu der Zeit, wo du da bist, was wäre denn so jetzt der Fokus drauf?
Ja, jetzt aktuell sind sie im Spielbetrieb innen, das heisst, sie haben 3 Spiele pro Woche. In der Regel Dienstag, Freitag, Samstag. Ist natürlich sehr eine hohe Belastung, jetzt allein auch für den ganzen Organismus mit entsprechend ja, immer ändernde Schlafenszeiten, sage ich jetzt einmal. Also, es ist nicht ganz zu unterschätzen für den Sportler. Dort sind Dosierungen von den Trainings, von den Athletiktrainings, also weniger. Aber ich sage immer wiederkehrend. Also, es ist wichtig, dass man in so einer Phase, wo man jetzt ist, dass man immer wieder gewisse Trainingsreize setzt. Irgendwo durch einen präventiven Anteil drin hat an Krafttraining, einen gewissen Anteil an Schnelligkeit, einen gewissen Anteil an biometrischem Training, dass man die Explosivität gleich noch weiter erhalten kann während so einer extrem intensiven Phase. Und dann sind es Nuancen im Bereich auch Mobility und Stabilität, habe ich ja schon gesagt. Also mehrheitlich so ein bisschen präventives Training.
Genau. Und wo ist dann der Unterschied oder wo liegt dann beim Training, wenn es dann von der regulären Saison, sag ich mal, in die Playoffs dann hineingeht, wo ja dann auch nochmal intensiv und ganz anders der Rhythmus ja dann auch ist?
Ja, also im Idealfall hat man wie, also im Idealfall ist man relativ gleich qualifiziert. Das heisst, Slot zu, also ich hoffe, dass es sich das ja wirklich, es sieht ja gut aus, es läuft. Aber das wirklich möglichst gleich auch qualifiziert und dass man dann idealerweise noch einen Trainingsblock kann einbauen kann, trotz laufender Saison, wo man wirklich nochmal probiert, einen gewissen Reiz zu setzen, vielleicht sogar minimal ins Übertraining reinzugehen, dass man nachher schlussendlich mit einer entsprechenden Erholungsphase und einer Superkompensation dann in den Playoffs wirklich kann voll performen. Und in den Playoffs ist wichtig, eben jeden zweiten Tag ist Match, Dann geht es um Regenerationsmassnahmen, Schlafoptimierungsmassnahmen. Ernährung ist zentral. Also die beiden Hauptpfeiler Schlaf und Ernährung sind in den Playoffs elementar wichtig. Ich glaube, das Team, das dort am meisten Fokus drauf legt, dass ihre Spieler am Tag X wieder 100% ready sind, wird schlussendlich möglichst lange dabei sein und möglichst lange spielen. Nebst natürlich andere Faktoren, die wichtig sind, dass man dort performt. Aber jetzt rein physiologisch gesprochen, das ist der Hauptfokus in dieser Zeit, weil es ist auch so intensiv, jeden zweiten Tag ein Match. Und Trainingseinheiten sind ganz kurz, 25 Minuten. Es geht mehr um das Aktivieren, Bewegen vom Spieler.
Schlaf, also ich nur Schlaf bekommen oder einen guten Schlafrhythmus haben. Was heisst das? Sind das dann so, ist das Ziel dann 8 Stunden Schlaf oder kann man dann an dem Ziel gar nicht träumen, weil man ja teilweise auch mega lang unterwegs ist, bis man wieder daheim ist und so. Also was ist da das Maximale, was man kann oder sollte versuchen rauszuholen?
Ja, es fängt natürlich schon an mit dem Schlusspfiff vom Match. Also wenn man dann entsprechend, da gibt es im Bereich Ernährung, schaut, dass man die entsprechenden Makronährstoffe so zu sich nimmt. Dann aber auch schaut, dass man den ganzen Körper nach dem Spiel kann sauber runterfahren kann. Das heisst, eventuell haben wir eine Möglichkeit auszulaufen, 10 Minuten. Oder man geht aufs Velo und holt den ganzen Organismus entsprechend schon ein bisschen oben runter, entbaut auch die ganzen Emotionen und Adrenalin schiebt nochmal ein bisschen ab, wo wir im Spiel hatten. Und dann kann man natürlich auf der Heimfahrt im Bus mit entsprechend Massnahmen wie zum Beispiel Kopfhörer, Augenklappen, Musik, autogenem Training, Stützstrümpfe oder Kompressionskleidung schaffen, dass wir da entsprechend schon ein bisschen wieder regenerieren, ob das ganze Bad sicher davon unterstützen. Und dann ist wichtig, dass man halt irgendwo durch dann daheim, wenn man daheim ist, möglichst erholt und schon runtergefahren kann ins Bett gehen. Und dann, ich sage jetzt so, im Idealfall so zwischen 7 und 8 Stunden Schlaf reinbekommen. Wenn man jetzt auswärts gespielt hat. Wenn man daheim spielt, ist es natürlich ein einfach.
Dann sind die Wege kürzer und dann ist das Vorige, was du erklärt hast, bis man da ist, nicht so lange, wie wenn man eben zu Rapperswil ist und man wohnt irgendwo dann hoch und man ist irgendwie von Lausanne runtergefahren oder ist das hin zu Lugano oder Ambri, dann ist das natürlich besonders.
Es ist so, daheim ist alles ein bisschen einfacher, wir haben natürlich auch bessere Infrastruktur. On the road ist das nicht so ganz einfach, aber daheim, sage ich jetzt mal, sind die Voraussetzungen besser, dass man schneller eigentlich kann nachschlafen. Und da ist natürlich halt auch die Eigenverantwortung der Spieler gefragt, also dass sie alles dafür tun, dass sie ihre Erholung bis zum nächsten Spiel eigentlich möglichst optimieren. Wir als Verein sind da oder dazumals irgendwo durch ein bisschen limitiert. Wir müssen natürlich auch schauen, dass die Menüs entsprechend passen, immer in Absprache auch mit den Spielern. Und so ein bisschen, sag jetzt mal, die Rahmenbedingungen anpassen, dass die Spieler sich optimal für den nächsten Match erholen können.
Die Menüs, wie sind die? Also wie sieht die Ernährung dann so aus? Ist die auch unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase von der Liga, von der Saison man sich befindet?
Nein, es ist so, wir haben mit dem Catering zusammengearbeitet und wir haben dann den Spielern auch, sag jetzt mal, gewisse Makronährstoffe als Auswahlkriterium zur Verfügung gestellt und haben dann aufgrund von den Sachen, die sie uns angegeben haben, gewisse Menüs definiert. Und die Menüs variieren, die rotieren, so dass es nicht immer das Gleiche ist. Von dem her ist das so ein bisschen das Maximum gewesen, das wir aus den Rahmenbedingungen, die wir hatten,
achtet man dort auch drauf, ob jetzt, oder wenn es sein muss, wahrscheinlich schon, aber inwiefern ist dann so der Faktor, wenn jemand sich vegetarisch ernähren will oder ernährt, dann auch wichtig, dass man da drauf eingeht auf so etwas?
Ja, das wird auch berücksichtigt. Das ist halt immer irgendwo durch gewisse Makronährstoffe, wenn jemand vegetarisch unterwegs ist, sicher auch immer etwas hat. Oder wir arbeiten mit Supplementierungen, wo wir entsprechend mit Pulver könnte noch helfen. Genau.
Was ist so für dich als Unternehmer, seitdem du das hast, so der schönste, größte Erfolg bisher?
Ja, das ist natürlich, wenn meine Athleten Erfolg hatten. Das habe ich Also die beste oder schönste Bestätigung, die man als Trainer kann haben kann, das ist sicher, wenn man eine gute nationale oder Jugendmeisterschaft gemacht hat, eine Medaille geholt hat oder einfach gut performt hat. Und das ist halt das beste Feedback, das man kann haben als Coach. Also wenn man seine Athleten sieht und den Fortschritt kann dokumentieren und auch wirklich dann die Form von einer Medaille widerspiegelt, das ist eigentlich das Schönste, was man aus dem Job raus bekommt.
Wo ja dann aber am Ende nicht du selber im Mittelpunkt stehst, sondern der Athlet dann, oder?
Ja, definitiv. Handballen. Aber ich denke, ich glaube, das ist auch irgendwo durch einen bewussten Entscheid, dass man sich als Coach, sage jetzt mal, den Perspektivenwechsel vom Athlet zum Coach macht und sich irgendwo durch dort im Hintergrund befindet, als Berater, als Betreuer, als Bezugsperson. Und dann sage ich jetzt einmal, so ein bisschen als Trittbrettfahrer die Erfolg darf miterleben. Aber es ist ein Athlet, der schlussendlich die Leistungen muss am Tag X abrufen. Genau.
Ist das für dich ein schwieriger und einfacherer Switch gewesen, so der Wechsel vom Athlet zum Coach, zum eben nicht mehr, wenn der Volk da sind, im Rampenlicht, sondern eben im Background, im Hintergrund? Aber zu wissen, dass man ja gleich ein Teil davon ist, von dem Erfolg, wo dann der andere quasi hat.
Nein, es geht, weil ich habe meinen Entscheid relativ ruckartig getroffen zum Aufhören. Ich bin so jemand, wo entweder mache ich A oder mache ich B, es geht nicht etwas zwischendurch. Und von dem her habe ich die Entscheidung bewusst bei mir getroffen. Dann habe ich eine Zeit lang ein bisschen Distanz gehabt zum Sport, mal noch ein Semester Wirtschaft studiert. Das ist gar nie ein Thema gewesen bei mir. Also ich habe mich immer mega mitgefreut, wenn du irgendwo durch einen Input geliefert hast und du hast gesehen, der Input ist angekommen, ist umgesetzt worden von den Sportlern. Ja, das ist eigentlich das beste Feedback, das man überkommt.
Hast du ein Credo, ein Lebensmotto für dich als Sportler gehabt, jetzt auch als Unternehmer, als Coach, wo du ab und zu führen nimmst, wenn es mal vielleicht nicht so läuft oder wenn es gerade sehr gut läuft, je nachdem?
Nein, in dem Sinne nicht. Ich bin ein grosser oder bin überzeugt davon, dass irgendwo durch harte Arbeit und Kontinuität und Zeit, wo man in etwas investiert, dass es irgendwo immer wieder einen Return wird geben. Und das ist so ein bisschen auch meine Philosophie, mein Lebensmotto, irgendwo wenn von nichts kommt nichts, wenn nichts investierst, kommt dann nichts zurück. Und irgendwo habe ich doch das Gefühl.
Von nichts kommt nichts, ja.
Ja, genau, von nichts kommt nichts. Und das ist so auch etwas, was meine Eltern immer mir weitergegeben haben. Also, bleibe einfach immer dran und irgendwann wird die harte Arbeit wird sich auszahlen. Und das ist irgendwo durch ein doch das Credo.
Ist ja nicht schlimm. Hat sich das bestätigt für dich? Hat sich für dich das ausgezahlt, die harte Arbeit? Lebst du quasi jetzt deinen beruflichen Traum, wenn man es so sagen?
Ja, also kann man so sagen, ich habe wirklich, der Sport ist meine Passion, als Kleiner schon, der Nigel Dürer selber, als aktiver Sportler, Spitzensportler. Und jetzt in den letzten 2 Jahren die Rolle als Coach, können im Spitzensport weiter arbeiten, Fuß fassen. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt irgendwo 8 Stunden ins Büro hocken, also von dem ja, es ist schon sehr privilegiert. Ja.
Also
genau.
Bist du nicht der Typ, der jetzt gesagt hast, nicht so 8 Stunden, 8, 9 Stunden ins Büro rücken. Das heisst auch, du wirst jetzt auch die nächsten 30 Jahre noch das so machen, wenn es nicht dazwischen kommt.
Ja, definitiv. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auch mit der Familienplanung darauf an, wie es weitergeht. Aber ich kann nicht lange ruhig hocken. Von dem her ist es wichtig, dass ich irgendwo durch einen Job habe, wo ich immer schön auf Achse bin. Möglichst viele facettenreich unterwegs. Wie wird es gesehen?
Hast du noch bestimmte gesetzte Ziele, berufliche Ziele, die du nur ein Coach? Hast du vielleicht auch Athleten eventuell, wo du unbedingt oder gerne mal würdest beruflich begleiten? Ja, gibt es das bei dir in dieser Planung? Oder bist du mehr der Typ, Mensch, der sagt, von Tag zu Tag mal schauen, was kommt?
Ja, das ist auch schwierig. Momentan ist bei mir, sage ich jetzt mal, privat der Fokus eher ein bisschen mehr aufs Familienleben ausgerichtet.
Mhm.
Das bestimmt natürlich auch den Alltag schlussendlich und unser Leben auf eine gewisse Art und Weise, was auch schön ist. Beruflich ist noch so ein bisschen ein Ziel von mir, sag jetzt mal, die Schweiz an einem internationalen Grossanlass können zu vertreten. Ja. Als Coach oder als Funktionär oder als Berater, je nachdem, wo man Athlet. Das ist sicher noch mal schön, wirklich so an einem Grossanlass dabei zu sein.
Hm. Das LA zum Beispiel, da kommt das zu früh.
Wer weiß.
Ja, mal schauen. Wer weiß. Ein bisschen ist noch dort.
Genau.
Hey Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da bei Sportsmann dabei bist, dass du etwas von dir erzählt hast und mich bei dir als Person, auch als beruflicher Mensch kennenlernen und ein bisschen, ja, dazulernen. Danke viel, viel mal.
Merci dir. Danke dir mal.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.